Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie zur 8. Vorlesung von Kritik der reinen Computation für den 15. Januar 2021. Nachdem die letzte Vorlesung die bisherigen Ansätze und ihre losen Enden ein wenig zusammenfügte, latente Allianzen aufdeckte und synthetisierte, werde ich in dieser Vorlesung am aktuellen Denk- und Fragehorizont ansetzen und neue Fäden spinnen. Konkreter wird es darum gehen, das Projekt einer Kritik der reinen Computation im Sinne eines Dispositivs kritischer Strategien und Gegenmedien zu formulieren. Dazu beginne ich mit dem Prozess der Warenbildung und des Warentausches von Arbeit und Produktivität. Während in der medien- und wissenshistorischen Schlüsselszenerie der Verschränkung von Arbeitsteilung und Computation im 18. Jahrhundert mit Gaspar de Prony's Manufaktur, menschliche Computer, komplizierte mathematische Arbeit in einfache Operationen aufgeteilt wurde, richtete sich der Fokus der Teilung noch stark auf die Rollen der Arbeiterinnen, deren menschliche Integrität jedoch unangetastet blieb. In dieser Vorlesung werde ich andeuten, wie sich dies seit dem 18. Jahrhundert ändert und die Aufteilung komputatorischer Arbeit, also die komputatorische Arbeitsteilung, den Menschen zunehmend auflöst. Menschliche Operatorinnen zerfielen wie Fraktale zu Gefügen maschinell abstrakt algorithmischer Operatoren, die damit nicht nur von raumzeitlich-sozialen Kontexten wie die Manufaktur losgelöst wurden, sondern auch in Bereiche der Nichtarbeit, der Muße, Erholung, Unterhaltung und des Konsums vordrangen. Mehr Digitalität bedeutete nicht nur mehr Produktivität und Operativität, sondern darüber hinaus ihre planetarische Invasion in die Kulturalität, Sozialität und Affektivität menschlicher Gemeinschaften, die das Ganze selbstverständlich zwar nicht immer komplizenhaft, aber meistens unreflektiert vorantrieben. Die missliche Lage, in der wir geraten sind, zeigt, dass die massive Ausbeutung und Enteignung von Menschen im Namen anderer Menschen gleichzeitig auch ganze Landschaften und ihre Ökosysteme in Mitleidenschaft zieht und damit nicht nur die Klimaerwärmung zeitigten, sondern vielleicht auch die aktuelle Covid-19-Pandemie. Der Schlüsselbegriff hier im Rahmen dieser Vorlesung ist die sogenannte Algorithmisierung, vor allem die Zuspitzung auf die Algorithmisierung der Wertbildung und Wertschöpfung und damit einhergehend ihre Optimierung und Beschleunigung. Wie in der zweiten Vorlesung kurz dargelegt und wie es auch in meiner Dissertation nachlesbar ist, werden Vorformen der Algorithmisierung erstmals im 13. Jahrhundert im Umkreis der neu entstehenden europäischen Universitäten, allen voran in Paris, Oxford und Cambridge, auffindbar. Und zwar wortwörtlich in der Formulierung Dixi Algorithmi, auf Deutsch Algorithmi hat gesagt, erstmals in Schriften von Astronomen und Scholastikern wird dies auffindbar. Algorithmus meinte hier die arabisch-indische auf den 10er Stellenwertsystem basierende Arithmetik, die durch den arabischen Gelehrten Al-Khwarizmi und lateinischen Übersetzungen davon verbreitet wurden. Die für die hiesige Fragestellung maßgebliche Epoche ist nun nicht das Spätmittelalter, sondern doch mehr als ein halbes Jahrtausend später, nämlich jene des Filmzeitalters ab dem 1890er Jahren. Denn während Arbeitsabläufe bereits durch diagrammatische Verfahren der grafischen Visualisierung und Darstellung zerlegbar, speicherbar und dadurch auch besser optimierbar wurden, war es die Kapazität des Films, Bewegungsabläufe zeitlich festzuhalten. Diese spezifisch filmische Medialität inspirierte nicht nur Physiologen wie Etienne Jules Marais, sondern etwas später auch Erfinder, Unternehmer wie Frank Gilbreth und seine Ehefrau Lillian Gilbreth. Die filmbasierten Time and Motion Studies, die die Gilbreths in den 1910er Jahren in Kollaboration mit Frederick Winslow Taylor entwickelten, waren maßgeblich an der Entwicklung des sogenannten Scientific Managements beteiligt, das später von Taylor vorangetrieben wurde und eben als Taylorismus bekannt wurde. Durch das genaue Analysieren einzelner Arbeitsläufe von Bauarbeiterinnen beim Legen von Ziegelsteinen etwa oder von Metallmanufakturarbeiterinnen wurde es möglich, redundante oder unnötige Arbeitsschritte zu eliminieren. Der Film war also ein wichtiger Zwischenschritt zu den heutigen digitalen Analyseverfahren, die die Produktivität von Arbeiterinnen steigerte und ein wichtiges Messmedium für die Rationalisierung und damit auch stückweise für die Algorithmisierung menschlicher Arbeit. Der Medienwissenschaftler Ramon Reichert spricht in diesem Kontext vom Kino der Humanwissenschaften. Und rund 100 Jahre später könnte daran anschließend formuliert werden, dass wir uns im Feed der Big Tech-Netzwerke befinden. Der wichtigste Auslöser dieser Geschichte ist selbstverständlich das Aufkommen des elektronisch-digitalen Computers in den 1950er Jahren sowie das Entstehen der Informatik und damit einhergehend der Aufstieg des Wortes Algorithmus vom Jargon der Mathematiker in die Alltagssprache. Doch dies detailliert darzulegen, würde die Vorlesung hier sprengen, wodurch ich gezwungen bin, vorerst die Unterschiede zwischen filmischen und algorithmisch-komputatorischen Dispositiven der Arbeitsanalyse herauszuarbeiten und darauf aufbauend einige Konturen eines zukünftigen Dispositivs kritischer Strategien und Gegenmedien zu skizzieren. Wie bereits Walter Benjamin in seinem berühmten Aufsatz »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« aus den 1930er Jahren argumentierte, machte der Film die Schauspielerin zur Arbeiterin. Vor der Filmkamera wird ihre Performance zur Testleistung, die etwa durch die Montage zerstückelt wird. Diese Testleistung ist, ich zitiere, »keine einheitliche, sondern aus vielen einzelnen Leistungen zusammengestellt«. Ich zitiere zwei weitere Stellen aus dem Essay. Die erste Stelle: Der Filmdarsteller weiß, während er vor der Apparatur steht, hat er es in letzter Instanz mit dem Publikum zu tun. Dem Publikum der Abnehmer, die den Markt bilden. Dieser Markt, auf den er sich nicht nur mit seiner Arbeitskraft, sondern mit Haut und Haaren, mit Herz und Nieren begibt, ist im Augenblick seiner für ihn bestimmten Leistung ebenso wenig greifbar wie irgendeinem Artikel, der in einer Fabrik gemacht wird. Ende Zitat. Die zweite Stelle. Ist uns schon im Groben der Griff geläufig, den wir nach dem Feuerzeug oder dem Löffel tun, so wissen wir doch kaum von dem, was sich zwischen Hand und Metall dabei eigentlich abspielt. Geschweige, wie das mit den verschiedenen Verfassungen schwankt, in denen wir uns befinden. Hier greift die Kamera mit ihren Hilfsmitteln, ihrem Stürzen und Steigen, ihrem Unterbrechen und Isolieren, ihrem Dehnen und Raffen des Ablaufs, ihrem Vergrößern und ihrem Verkleinern ein. Ende Zitat. Benjamin nennt das, was der Kinematograph auf Film speichern vermag, das optisch Unbewusste. Durch seine zeitliche Auflösung kann ein Film unbewusste Bewegungen, Gesten und Gesichtsausdrücke fotografisch festhalten. Hier sind also nicht nur herkömmliche Arbeitsbewegungen, wie sie von den Galbraiths festgehalten wurden, gemeint, sondern darüber hinaus auch die sonst unsichtbaren Mikrobewegungen einer gefilmten Person. Der Film zerstückelt die Leistung der gefilmten Arbeiterin durch seine Einzelaufnahmen in diskrete Einheiten und macht damit nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern auch ihre volle Körperlichkeit zur Ware. Diese physiologisch-psychologische Verfügbarmachung des Aufgenommenen, sei es nun die Arbeitsleistung eines Menschen oder jenes einer Maschine, ist es, die filmische und algorithmisch-komputatorische Dispositive vor allem in Bezug auf Prozesse der Digitalisierung, nicht jedoch der Algorithmisierung vergleichbar machen. Hier gibt es deutliche Unterschiede. Während der Film bereits Formen der Zeitachsenmanipulation ermöglicht, ist seine Arbeitsweise vor allem jene der Kamera noch der Operativität der Mechanik verhaftet. Der Film als Material ist ein Produkt photochemischer Prozesse und er zeitigt sich optomechanisch. Während der frühe Computer auf Elektronenröhren basierte, beruht er seit dem Aufkommen der Transistoren auf Halbleiterbasis, meist Silizium, aus der modernen metallurgischen Werkstoffindustrie, die nun nicht mehr mechanisch, sondern elektronisch operieren und damit eine enorme Geschwindigkeitssteigerung ermöglichten. Der Film rechnet nicht, er speichert und überträgt, aber nicht beides in Kombination. Um mit Zahlen arithmetisch rechnen zu können, muss dies jedoch der Fall sein. Während also filmische Dispositive Archive erzeugen, produzieren algorithmisch-komputatorische Dispositive zwar auch Archive, doch prozessieren sie zuallererst und zwar unerhört schnell. Trotz dieser Unterschiede sind filmische Dispositive, wie bereits angedeutet, weiterentwickelt in algorithmisch-komputatorische Dispositive aufzufinden, und zwar im Prozess der Digitalisierung. Während nämlich die Schallplatte oder das Magnettonband vollständig analog kontinuierlich archivieren, speichert der Film bereits diskret. Die Einzelbilder verbleiben dem Analogen verhaftet und sind nicht einmal elektronisch. Doch gibt es auch seltsame Zwischenformen wie der Lochkartenfilm auf Papierbasis. Ein frühes digitales Eingabe- bzw. Einlesemittel, ein Feed sozusagen. Filmische Dispositive sind somit Teil algorithmisch-komputatorischer Dispositive geworden, und zwar in Form von peripheren Eingabeapparaturen. Wenn also Algorithmisierung nicht gleich Digitalisierung ist, wie zeichnet sie sich denn aus? Hier habe ich ja bereits einiges dargelegt, doch aus der Sicht eines Dispositivs eröffnen sich vielleicht neue Perspektiven. Hier liegen einerseits die arithmetisch-logistischen Operationen auf der Mikroebene des Maschinencodes vor, die vor allem dann auf der Mesoebene durch Algorithmen und algorithmisch organisierte Kommunikationsverfahren, also Protokolle, programmiert, gestaltet und implementiert werden. Diese werden dann auf einer Makroebene betrachtet in diversen Verbindungen, Netzwerken, durch Kabel, Radiowellen, Servern und anderen computerisierten Gerätschaften gezeitigt und von Menschen benutzt. Dabei werden auch Landschaften und Atmosphären tangiert. Wie könnte man nun kritische Strategien und Gegenmedien zu einem Dispositiv vergemeinschaften? Dabei spannt sich das Spektrum hier der Möglichkeiten zwischen Gegenwehr innerhalb von Dispositiven und Gefügen, die man nicht direkt eigenständig verändern kann, und die Realisierung eigener Systeme als Inseln der Freiheit innerhalb des digitalen Kapitalismus, wobei es zwischen diesen Gegensätzen vielleicht auch viele Zwischenzustände gäbe. Im Folgenden werde ich zwei Problemfelder, erstens das Problem der Überproduktion und des Marktes und zweitens jenes der sozialen Netzwerke, die für mich im Moment einschlägig erscheinen, also die beiden Probleme, kurz darlegen, sodass ich später darauf aufbauen kann. Eine der einfachsten Ursachen von Systemkritik ist, wenn ihre eigentliche Dysfunktionalität etwa durch Unfälle und Ungerechtigkeiten sichtbar werden. Das heißt dann, dass eine Gegenstrategie dazu wäre, möglichst viele Prozesse innerhalb des eigenen Systems sichtbar zu machen bzw. möglichst viele Beteiligten Stimmen zu geben, die vor allem negative Aspekte einer vernetzten, solidarischen Gemeinschaft sichtbar machen. Dies führt etwa nicht zu mehr Lösungen, sondern es werden im Gegenteil mehr Probleme sichtbar, was aber jetzt nicht negativ zu betrachten ist. Die Verteilung von Überproduktion, konkret etwa der sogenannte Food Waste, wäre hier beispielsweise ein Problem, das computatorisch angegangen werden könnte. Noch genereller schließt dieses Problem an die alte Debatte zwischen Markt und Planwirtschaft, die in den 1930er Jahren stattfand und die damals aufgrund von fehlenden Berechnungsstrategien seitens der zentral organisierten Planwirtschaft zugunsten der Befürworter des Marktes fiel. Doch gäbe es vielleicht durch die neuen Möglichkeiten der Vernetzung und Computation neue Wege. Bereits während den Debatten, aber unabhängig davon, wurde 1939 die Methode der sogenannten linearen Optimierung vom sowjetischen Mathematiker Leonid Kantorowitsch in seinem Aufsatz Mathematische Methoden für die Organisation und Planung der Produktion eingeführt, die eben als sozialistische Idee aus dem Kontext der Planwirtschaft stammt, die heute aber in der Logistik etwa für die Planung von Routen eingesetzt wird. Dabei wird die Methode der linearen Optimierung vor allem für die Gewinnmaximierung eingesetzt, sie kann jedoch auch für andere Ziele, etwa Gleichgewicht etc. eingesetzt werden. Generell gilt es beim Planungsproblem um die Frage, wie Angebot und Nachfrage innerhalb von Produktionsnetzwerken ohne einen Markt organisiert werden können, sodass es nicht zu unerwarteten Engpässen oder zu Überproduktion kommt. Dieses Feld, das auch als digitaler Sozialismus oder auch als Socialist Computing bezeichnet wird, eröffnet ein vielversprechendes Feld für die weitere Konkretisierung, wie Medienarchäologie und Medienkritik in alternative Strategien und Gegenmedien münden könnten. Und so verstanden werde ich das in einer der kommenden Vorlesungen detaillierter angehen. Im Moment fehlt mir noch etwas der sogenannte Durchblick. Der zweite Bereich, den ich hier ansprechen möchte, ist jener der sozialen Medien. Hier gäbe es eine Reihe von Projekten, die ich jedoch hier jetzt nicht auflisten werde, weil ich nämlich davor grundsätzliche Bedingungen und Strukturen formulieren möchte, die dann als Kriterien für die Überprüfung existierender Alternativen zu Facebook, Twitter etc. dienen könnten. Die Probleme, die Anlass zur Systemkritik bieten, sind hier vielfältig. Zuvorderst steht das Problem des Datenextraktivismus und des Microtargetings, das vermieden werden soll. Genauso wichtig erscheint mir aber auch das Problem der Verbreitung und Popularisierung neuer alternativer Netzwerke. Also wie findet man zum Beispiel den Antrieb, ein neues Netzwerk zu pflegen? Wie könnte man eine kritische Masse dann motivieren, an einem neuen Netzwerk teilzunehmen? Zuallererst müsste also solch ein Netzwerk ein gemeinschaftliches Projekt einer kritischen Masse sein und nicht von kommerziellen Interessen getrieben werden. Dabei gilt es selbstverständlich, die europäischen Datenschutzrichtlinien zu folgen. Alle Prinzipien und Funktionen und Quellen ganz allgemein müssten durch entsprechende Lizenzen offen sein und gleichzeitig vor Kommerzialisierung geschützt werden. Solche alternative soziale Netzwerke wären vielleicht vorerst Nachahmungen aktueller, werbeeinnahmeorientierter Versionen. So gäbe es vielleicht einen Feed, in dem die neuesten Beiträge der jeweils vernetzten Freunden und Bekannten, die vorher durch entsprechende Algorithmen analysiert und gefiltert wurden, angezeigt werden. Hier müssten sich bereits Unterschiede zu den bestehenden sozialen Netzwerken bemerkbar machen, denn vor allem die entsprechenden Filteralgorithmen müssten offengelegt werden, sodass sie nicht nur veränderbar, aber auch für Interessierte verstehbar werden. Es müsste auch verständlich erklärt werden, wie ein Filterverfahren, das dann eingesetzt wird, funktioniert und wie es veränderbar ist. Dazu müsste es auch einige Auswahloptionen geben. Man müsste eben diese Filter dann einstellen können. Da jedoch prinzipiell keine Werbung geschaltet wird, wäre das Microtargeting von Profilen gar nicht nötig. Jedoch müssten eben die Beiträge der verbundenen Personen trotzdem angeordnet oder gefiltert werden. Doch statt mit herkömmlichen Algorithmen der Gruppenbildung könnte das Prinzip der Diversität hier und der Varianzbildung einprogrammiert werden. Wichtig dabei wäre es, um einen Schritt zurückzugehen, gewisse Anreize für die Benutzerinnen zu schaffen, damit das soziale Netzwerk nicht nur aktiv benutzt wird, sondern die Filteralgorithmen auch ständig verbessert werden, indem etwa Lern- und Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden, die dann dazu führen, dass das soziale Netzwerk auch entsprechend den eigenen Interessen angepasst, verbessert und erweitert werden kann. Darüber hinaus ermöglicht die Transparenz der Funktionsweise, also nicht der Daten, der Funktionsweise einen gewissen Grad an Ironie, Improvisation und Selbstreflektivität. Wie aus meinen Ausführungen ersichtlich wird, ist für die Realisierung neuer sozialer Netzwerke die Einsicht notwendig, dass nicht nur der soziale Austausch zu beachten wäre, sondern dass das Ganze dabei auch eine pädagogische und eben selbstermächtigende Komponente haben muss. Werden die beiden vorgestellten Bereiche nun verglichen, dann zeigt sich, dass das Problem der Überproduktion vorerst scheinbar nichts mit der eingangs dargelegten Arbeitsteilung und Digitalisierung der Arbeiterin zu tun hat. Während die Realisierung neuer sozialer Netzwerke genau dies am Punkt der Datenextraktion zu umgehen versucht. Um zu filtern, müssen jedoch auch Daten generiert werden. Daten und Signale sind für die Vermeidung von Überproduktion sicherlich essentiell. Hier geht es also um ein real materielles und ressourcenorientiertes Problem, während ein neues soziales Netzwerk eher ein abstraktes Problem zu sein scheint. Ich habe in dieser eher kürzeren Vorlesung versucht, etwas konkreter darzustellen, wie das Projekt einer Kritik der reinen Computation im Sinne eines Dispositivs kritischer Strategien und Gegenmedien aussehen könnte. In den nächsten Vorlesungen werde ich die beiden besprochenen Bereiche, also das Problem der Vermeidung von Überproduktion und das Problem der Informationsfilterung, angehen. Vielen Dank fürs Zuhören.